Hey, ihr hört den Podcast vom Magazin Der Hamburger. Hamburgs Coffee Table Magazin im herausragenden Format, immer mit allerbesten Fotos und Geschichten aus und über diese Stadt. Die Extraportion Hamburg-Liebe im Großformat zum Lesen und Hören. Mehr erfahrt ihr unter www.derhamburger.info. Und jetzt geht's los.
Du hast einen Club auf dem Kiez.
Ja, ich meine, man muss dazu sagen, wir sind ja alle, wir haben ja die Mitte der 50 alle überschritten, also fast alle. Jared ist natürlich bei uns noch der Kiddy, aber kommt auch bald. Und ich meine, in so einem Alter noch zu sagen, ja, wollen wir uns hier einen Club auf dem Kiez irgendwie leisten? Andere Typen machen was anderes. Wie gesagt, die holen sich Uhren oder Autos oder sowas, aber für, auf sowas stehen wir nicht, da haben wir nicht so einen Bock drauf.
Moin, moin, Hamburg!
Hallo ihr Lieben, heute ist Sonnabend, der 15. April 2023 und ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Hamburger. Ich bin Regine Marxen, Journalistin, Podcasterin und Autorin beim Hamburger und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bevor wir einsteigen und auf den Kiez reisen, ins Uwe, zu den Uwes, um Seemannsgarn hinter der Flimmerfassade zu lauschen, geht es nochmal kurz in die Innenstadt. In die Mönckebergstraße, ins ehemalige Karstadt-Sportgebäude. Da eröffnet nämlich heute Jupiter, der Kreativplanet, und das schon zum zweiten Mal. Ich selber habe es leider nicht geschafft, schon vorab hineinzuschnuppern. Deshalb kann ich euch nur ein wenig aus der Pressemitteilung zitieren. Auf einer Fläche von rund 8000 Quadratmetern entsteht ein Raum für kreative und kulturelle Angebote mit Ausstellung, Veranstaltung und Pop-up-Stores. Unter anderem ist die Hanseatische Materialverwaltung mit an Bord. Und der Landesverband Hamburger Galerien. Möglich macht das Förderprogramm Freifläche, mit dessen Hilfe leerstehende Gewerbeimmobilien Kreativschaffenden zur Verfügung gestellt werden können. Bis Dezember soll die Zwischennutzung noch laufen. Klingt gut, oder? Ich finde das auch ganz gut, aber noch besser wäre es aus meiner Sicht, dauerhaft bezahlbaren Raum für Künstlerinnen und Kreative zu schaffen. However, ich werde die Tage auf jeden Fall vorbeischauen, um herauszufinden, wie sich das Jupiter nach der Wiedereröffnung verändert hat. Oder der Jupiter. Wenn ihr neugierig geworden seid, ich verlinke euch den Kreativplaneten in den Shownotes, dann könnt ihr selber mal ein wenig stöbern. Ihr hört eine Premiere. Erstmals haben wir in diesem Podcast gleich drei Gäste. Eigentlich hätten es sogar vier sein sollen. Vier Uwes, einer war krank, hört ihr gleich selbst. Und ihr werdet hören, dass Podcasts mit drei von vier Uwes eine echte Dynamik haben. Wie Abende am Tresen, da redet man viel, manchmal auch richtig viel, manchmal auch ohne viel zu sagen. Unterhaltsam ist er trotzdem, so ein Abend im Uwe mit den Uwes. Das Uwe ist ein Club im Clubhaus St. Pauli. Das ist das Gebäude mit der schillernden Fassade, der sogenannten Medienfassade, über die Videos und Bilder flimmern, direkt am Spielbudenplatz. Das Uwe liegt im ersten Stock. Wenn ihr davor steht, ist es der linke der beiden Balkone, die zum Spielbudenplatz hinausragen. Anfang 2020 wurde das Uwe im ehemaligen Cocoon eröffnet, und zwar von vier Freunden. Jared die Baba, der schon mal in diesem Podcast zu Gast war, Oliver Kleinfeld, Frank Bertling und Michael Puhanke. Meine Kollegin Simone Rickert hat die vier bei ihrer Clubhaus-Tour für die Frühjahrsausgabe unseres Magazins kennengelernt. Mit denen musst du einen Podcast machen, hat sie gesagt. Die sind sehr, sehr lustig. Alleine, wie sie sich immer ins Wort fallen. Was soll ich sagen? Sie hat recht. Bühne frei für die Uwes. Oliver Kleinfeld, Schauspieler und Autor.
Ja, eigentlich Autor und Regisseur, Schauspieler und Sprecher und das zu unterschiedlichen Anteilen, je nachdem, was gerade gefragt ist. Und dann natürlich hier auch Mitgesellschafter und Betreiber von Uwe.
Ich hüpfe einen Stuhl weiter. Vielen Dank.
Gerne.
Ich bin Jared die Baba, einer von den vier Uwes, Moderator, Schauspieler, Sänger, Entertainer und in Funktion bei Uwe, genauso wie Olli, Mitinhaber und auch Mitbetreiber.
Und ein Podcast-Kollege.
Podcast-Kollege bin ich auch, richtig.
Und noch ein Stuhl weiter.
Ich bin Michi. Ich bin auch ein Uwe und ich bin der Kaufmann und Gastronom und ich habe Uwe aufgerissen und ganz schnell meine Jungs zusammengetrommelt. Und deswegen sitzen wir jetzt hier.
Da gehen wir gleich weiter drauf ein. Ich möchte aber trotzdem noch sagen, einer fehlt ja, ne?
Ja, richtig. Frank fehlt. Der konnte heute leider nicht und ich habe auch überlegt, ob ich dir dann absage, aber wir haben dann in die Bücher geguckt und gesehen, das wird so schnell nicht möglich sein, dass wir wirklich zu viert sind und dann habe ich einfach entschieden, komm, dann
deswegen wird es auch nicht so lustig heute, weil ohne Frank.
Ja, Frank ist bei uns der Lustigste eigentlich.
Ja.
Genau, ich bin eher so ein bisschen zurückhaltend und langweilig. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, was hier meine Rolle ist.
Ich bin mehr so der Melancholiker von uns.
Ja, aber Michi wird, glaube ich, diesen Podcast hier ganz nach vorne bringen.
Nee, nicht ohne Frank, das ist ja das Problem.
Naja, aber
Frank muss mich triggern.
Wir haben ja Abende gehabt, wo Frank auch nicht dabei war und das war so klasse. Also da hat Michi ein Ding nach dem anderen rausgehauen und ich erwarte wirklich Großartiges heute.
Ja, die Abende ohne Frank, die war so geil.
Reißt euch jetzt mal ein bisschen zusammen hier, ja? Die machen jetzt Witze auf Kosten von Frank, weil er nicht da ist, aber sonst würden sie sich das nicht trauen.
So. Nee, eigentlich nicht. Ich hatte eben einen Witz auf Kosten von Michi gemacht und ihn so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich ihn als den Comedian schlechthin hingestellt habe. Und das ist er auch, aber das ist ein sehr verdecktes Talent, was er eigentlich nur so raushaut, wenn er unter uns ist oder wenn er ein halbes Glas Wein getrunken hat. Und ich denke, das wird die Gelegenheit sein, auch für alle Zuhörenden da draußen, sich wirklich eine unterhaltsame Dreiviertelstunde, Stunde zu geben, in der Michi wirklich für die ein oder andere Überraschung sorgen wird.
Aber ich will meinen Durchbruch nicht vor dem Mikrofon, ich will meinen Durchbruch auf der Bühne haben.
Ja, das kommt dann danach. Also viele große Stars sind tatsächlich angefangen vor dem Mikrofon. Man wusste gar nicht, wie die aussehen, was auch gut ist.
Bei vielen. Wo hast du dein Gesicht gekauft?
Oh, und bei dir sehe ich, also wenn die Leute dich dann später auf der Bühne sehen, nicht viel später, vielleicht einen Tag oder zwei, ich denke, da geht richtig was los. Da werden sie sagen, wow, und so gut sieht er dann auch noch aus. Das könnte deine Chance werden.
Ja, wir können dann ja auch alleine also, weitermachen.
Michi,
schön, dass ihr da wart, Olli und Jared.
Michi sieht wirklich gut aus. Den müsstet ihr heute mal sehen mit seinen Boots, mit seiner Korthose. Dann hat er so einen schönen grob gestrickten Pullover und einen grob gestrickten Schal und die Haare so lässig nach hinten. Also es könnte irgendwie auch so eine irischen Whisky-Werbung sein, ne? Richtig gut aus.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Was sagst du dazu? Wie findest du, sieht Michi aus?
Natürlich hinreißend und zum anderen stelle ich fest, die engsten und besten Freundschaften entstehen anscheinend unter einer Disco-Kugel, die hier bei uns ein bisschen schräg im Raum hängt, aber man geht ja, wenn man ins Uwe geht, an einer sehr großen Disco-Kugel vorbei, nicht wahr?
Ja, wenn man die Treppe hochgeht, das ist die größte Disco-Kugel hier auf der gesamten Reeperbahn tatsächlich. Und die
hing, von der Welt?
Die hing ursprünglich die sollte ursprünglich im Studio 54 hängen. Aber das Problem war, dass es diese Disco-Kugel damals noch gar nicht gab und deswegen ging das nicht. Der Laden hat ja dann irgendwie ein paar Monate nach der Öffnung schon wieder geschlossen wegen Steuerhinterziehung. Da gibt es ja auch Dokumentation und Spielfilme drüber. Und deswegen hat diese Disco-Kugel das leider nicht nach New York geschafft, aber immerhin auf die Reeperbahn.
Ja, das ist doch schon ein ganzes Stück. Lasst uns von der Disco-Kugel noch ein Stück weitergehen, nämlich in diesen Club und Anschluss nehmen an den Satz, ich habe Uwe aufgerissen. Den sagst du gerade eben, Michi.
Den habe ich gerade gesagt. Das war jetzt ein bisschen toll dreist, ne? Weil wir ja eine ganz andere Geschichte haben.
Es gibt da diesen Gründungsmythos von so einem Typen in der Washington Bar und der trank ein paar Bier und er ging raus und kam nicht wieder und hinterließ einige Geldscheine und einen Brief mit einer doch recht melancholischen Geschichte. Er hätte so gerne einen Ort wie diesen aufgemacht, aber er schafft es nicht mehr und so hattet ihr diese Mission. Mythos oder Wahrheit?
Wahrheit, weil ich, und deswegen sage ich, ich habe ihn aufgerissen, ich habe den Mann ja in die Washington Bar gekobert.
Ach was?
Ja. Und wenn der nicht da gewesen wäre, dann wäre das ja nicht so passiert.
Wie hast du den denn gekobert? Erzähl doch mal.
Dass er mal reinkommen soll, ist gemütlich drin und macht voll Spaß und eine große Runde und komm mal rein und so. Ja. Und dann haben wir da mit ihm gesessen, mit dem guten Mann.
Ja, so ihr damals zu viert inklusive.
Ja, zu viert. Ja, ja, genau. Ja, so ungefähr war die Geschichte.
Frank war in Höchstform.
Ja, ja, tatsächlich. Und dann hat sich das dann irgendwie so ergeben, dass wir da zusammen gesessen sind in der Washington Bar und ein paar Getränke genommen und dann war der ältere Herr dann irgendwann nicht mehr da, aber hat, wie gesagt, so einen Umschlag da liegen gelassen und seine leere Flasche Bier. Und dann haben wir da irgendwann reingeguckt und da waren wir ganz erstaunt. Da war ein ganz toller, so handschriftlich verfasster Brief mit so ein bisschen Krickel-Krackel-Schrift. Also ich glaube nicht, dass der Mann viel in seinem Leben geschrieben hat, aber er ist viel rumgekommen, ist viel gereist und hat uns halt in diesem Brief, ja, ich würde mal sagen, vielleicht sogar eine Botschaft hinterlassen. So haben wir das zumindest interpretiert und haben dann gedacht, Mensch, also nicht alle, wir haben nicht alle das Gleiche zur gleichen Zeit gedacht. Ich glaube, einer hat auch gedacht, schön für die Kohle hole ich mir jetzt erstmal eine teure Uhr oder so. Hier auf dem Kiez trägt man ja auch als Erkennungszeichen immer gerne teure Uhren.
Es war auf jeden Fall mehr Geld als eine Lokalrunde.
Ja, definitiv. Definitiv. Und die Botschaft war eigentlich schon klar, ne? Also egal, wo wir emotional standen in dem Augenblick, aber die Message war klar. Und wir fühlten uns dann auch alle berufen, dieser Botschaft dann zu folgen.
Ja. Ich bin euch auch total dankbar, weil ich wollte ja unbedingt ins Casino und alles auf Rot setzen. Aber die Jungs haben mich davon abgehalten.
Nee, da waren wir uns ja doch relativ schnell einig. Und für alle Zuhörenden da draußen, die jetzt denken, ja, das ist, ist das nicht ein bisschen Seemannsgarn? Ich meine, letztendlich, wir sind hier sehr nah am Hafen. Ich habe ja früher die Washingbahn in den 90er Jahren selbst betrieben. Da gab es ja noch nicht die Häuser, die da jetzt in der Bernhard-Nocht-Straße gebaut sind, diese Wohnhäuser. Sondern da hat man noch direkt von der Washingbahn, von unserem Platz, wirklich jetzt ohne Scheiß auf den Hafen geguckt. Also, das war toll. Vielleicht hatte das auch was damit zu tun. Aber auf jeden Fall ist ja eine schöne Geschichte.
Ein bisschen Seemannsgarn-Geschichte. Die Zuhörenden dürfen sich das jetzt so ein bisschen...
Finde ich. Ich würde es gar nicht Geschichte nennen, sondern Erlebnis.
Ja.
Weil genau. Geschichte klingt so nach, hat jemand erzählt, aber das haben wir so erlebt. Das
ist eher History.
Wann war denn das ungefähr so? In welchem Jahr?
Also ich war ehrlicherweise zu müde, um mich da an den Tag noch genau zu erinnern, also welches Jahr das war. Aber ich schätze mal, es war vor zumindest 15 Jahren ungefähr.
Ja, versucht, ja.
Ja?
Genau
ja.
Da.
Ah.
Ja. Ziemlich genau.
Ich weiß auf jeden Fall, es war ein Donnerstag. Das erinnere ich komischerweise.
Und es war genau. Spät.
Ja.
War fast Freitag schon.
War fast schon Freitag.
Hattet ihr vorher jemals die Idee zusammen irgendwas zu machen? Es muss ja nicht mal ein Club sein, aber hattet ihr vorher irgendwie die Idee, gemeinsam eine Unternehmung zu starten?
Also tatsächlich ist es so, dass wir haben schon Unternehmungen zusammen gemacht. Also Jared und ich, wir kennen uns von der komischen Welt des Fernsehens und der Unterhaltung. Und ich habe Jared bei einem Dreh für den Norddeutschen Rundfunk, fürs NDR Fernsehen kennengelernt vor vielen Jahren.
Vor 10 Jahren, das ist...
Genau, und dann haben wir festgestellt, dass wir Nachbarn sind. Tatsächlich 2 Straßen, die so aneinander kreuzen. Und da wohnte er in der einen und ich in der anderen. Haben wir uns ein Taxi geteilt, da kannten wir uns noch gar nicht. Ich habe an dem Tag, glaube ich, als Regisseur gearbeitet und er hat was vor der Kamera gemacht. Und dann sind wir so immer mal ins Gespräch gekommen. Lass uns mal was zusammen machen. Haben wir also da gemacht. Dann habe ich als Autor viel für Jared geschrieben. Und mit Michi habe ich auch Sachen zusammen gehabt. Michi ist ja der Gastronom unter uns. Wir kennen uns auch schon viele, viele Jahre. Wir sind zusammen verreist beispielsweise. Und mit Frank ist auch so. Frank hatte damals einen mit mehreren Freunden zusammen einen nennt sich iPod Party. Das ist eigentlich ein Club, aber der hatte keine feste Location. Sondern der hat mal hier und da, hier auch auf dem Kiez zum Beispiel, im Mondu oder also in verschiedenen Locations, haben die halt aufgelegt. Und ich selber habe auch Partys gemacht, auch als DJ, bin auch mit 3 anderen Freunden zugange gewesen und da haben wir auch mal zusammen was gemacht ab und zu. Im Café Schöne Aussichten zum Beispiel, auch ein sehr legendärer Laden hier in Hamburg. Also eigentlich haben wir 4 untereinander immer schon in irgendeiner Weise was zusammen gemacht.
Ja, aber ja nie alle 4 zusammen.
Nee, wir 4 alle zusammen tatsächlich nicht.
Und es gab auch nicht den Plan, dass wir zu 4 was zusammen machen.
Nee.
Zumindest vorher nicht, ne?
Nee, überhaupt nicht. Und dann ist tatsächlich was Kulturelles draus geworden, durch diesen Abend da in der Washing Bar. Und wir haben dann am Tisch da gesessen und das war damals noch gar nicht so richtig klar, dass wir das machen. Aber wir haben uns dann noch 2-3 Mal getroffen, genau zu diesem Thema. Und da haben wir festgestellt, dass wir ganz gut zusammenpassen, weil wir haben 2 Leute, die sich gut mit Zahlen auskennen.
Das ist nicht schlecht, ne?
Ja, kaufmännisch, sehr vorbelastet, sehr schlau sind und 2 lustige Leute, die nicht so gut mit Zahlen können. Und das waren, also die beiden ersten waren halt Frank und Michi. Und Jared und ich sollten dann mehr für den unterhaltsamen Teil zuständig sein, wobei wir festgestellt haben, dass die beiden auch den unterhaltsamen Teil genauso gut bestimmen wie wir. Also
aber ihr könntet die Zahlen nicht
nein.
abdecken.
Also die beiden
wer schlau ist, kann lustig sein, aber wer lustig ist, kann nicht schlau sein.
Nein, muss nicht unbedingt schlau sein. Und muss wirklich
schleppen die uns eigentlich so ein bisschen mit durch.
Also die beiden sind über Gebühr überqualifiziert und wir haben das große Glück, dass wir da mit durchgezogen werden.
Also ich im Windschatten fahren wir einfach mit. Ne? Also bei der Tour de France würde man sagen, wir lutschen im Windschatten.
Wie gut, dass niemand sehen kann, dass ich jetzt eine kleine Träne im Augenwinkel habe. Ja. Das war ja so rührend von euch.
Ja, aber es musste auch mal gesagt werden. Ich habe mir übrigens, seitdem wir Uwe eröffnet haben, immer so einen Moment herbeigesehnt und gewünscht, in dem mal jemand auf uns zukommt und uns mal nach dieser Geschichte fragt, so wie du jetzt. Und dass wir auch mal was zurückgeben können an Michi, der sich hier wirklich, man muss sagen, es fing ja in seinem Leben sehr früh an. Seine Mutter hat ihn wirklich unter Schmerzen geboren und unter Entbehrung aufgezogen. Und damals hätte wahrscheinlich keiner gedacht, dass die Mühe sich wirklich lohnt. Und an dieser Stelle kann man aber feststellen, doch, also falls jetzt deine Mutter zuhört, nochmal recht herzlichen Dank an Frau Pohanke, da haben sie einen tollen Jungen großgezogen. Kann ich wirklich so sagen.
Naja, er hat es zumindest zu einem Laden geschafft, der eine 1A-Aussicht hat. Ne?
Ja.
Muss man mal sagen. Muss ihr habt da schon sagen. Einen schicken Balkon hier.
Ja, den wir übrigens jetzt gerade, interessant für alle Zuhörenden, die ja auch mal herkommen wollen, wenn es regnet, die kann man so eine Balustrade ausfahren, eine Pergola ausfahren. Ich glaube ja immer noch nicht, dass es Pergola heißt, weil eine Pergola, da wächst Wein dran und das ist eine eher, also sagen wir mal.
Da trinkt man Wein drunter.
Ja, sagen wir mal, das ist ein Dach, was man ausfahren kann. Also wir können bei uns
auf dem Balkon. Lass doch Pergola, das ist ja ein schönes Wort.
Heißt es Pergola?
Ein automatisches Faltdach. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es heißt Pergola, ja.
Naja gut, werden wir hier nicht klären. Aber wenn draußen jetzt an den Lautsprechern, sagt man ja, ne, Bildschirme sagt man ja nicht, an den Lautsprechern vielleicht Pergola-Expertinnen und Experten sitzen, vielleicht können sie euch schreiben und du kannst es dann weiterleiten.
An euren Mobile Devices.
Ja genau, ich würde es gerne mal geklärt wissen, ein für alle Mal. Weil wir oft Abende hier wirklich fast in Streit geraten über die Bezeichnung dieses Schiebedachs.
Das ist ein gutes Stichwort und hier schalte ich mich eiskalt ein. So eine Freundschaft, die jetzt in so einem Club weitergeführt wird, wird die dadurch, sag ich mal, gestellt oder kommt es hier auch mal zu Krisen unter der Disco-Kugel?
Nee, also eigentlich sind wir alle sehr harmoniebedürftig und halten diese Harmonie auch zwischen uns. Und wir haben halt auch alle unsere Aufgaben und unsere Themen und also keiner kann mir in mein Thema reinreden und ich kann auch nicht in Ollis Thema reinreden. Also ich sag mal, wenn es um Konzepte geht oder wenn bei mir gastronomisch oder kaufmännisch, da habe ich einfach meine Ruhe und da verlassen die sich auf mich und ich verlasse mich auf Olli. Und ich
das ist tatsächlich so.
Also, und auf Frank.
Es ist wirklich so, dass man schon mal Anregungen hat. Also ich zum Beispiel, ich habe einen Freund, der in Paraguay lebt und dort einen wirklich exzellenten Rum brennt. Paraguay ist gar nicht so bekannt für Rum vielleicht, aber der heißt Hogazeil ausgesprochen. Und da habe ich dann auch gefragt, Michi, ich würde ihn hier gerne in den Laden holen. Ist das möglich? Und natürlich entscheidet Michi das, weil er meinte, du, wenn wir jetzt hier unsere ganzen Getränke immer einzeln bestellen, da bin ich ja tagelang beschäftigt. In diesem Fall war es möglich, aber er hat mir auch schon mal gesagt, du, das ist zu aufwendig. Und andersrum hat er manchmal auch eine Idee. Ich bin eher so derjenige, der für die Formate, die hier laufen, zuständig ist und Ansprechpartner, die entweder sich selbst ausdenkt oder wenn eine Idee an uns rangetragen wird, die dann weiterentwickelt. Und wenn Michi dann manchmal aus hat, könntest du dir nicht vorstellen, dass wir hier beispielsweise für so eine Veranstaltung 100 Stühle aufstellen? Wir haben ja 100 Stühle. Dann sage ich auch schon mal gerne nein. Und dann ist das auch geklärt. Da wird auch nicht weiter nachgefragt. Viele werden jetzt vielleicht denken, dass man über jeden einzelnen Stuhl dann verhandelt, aber das ist nicht so. Da kann man schon auch generell für eine Menge von 100 Stuhlen mit einem einfachen Nein kann man da schon.
Das war aber jetzt auch ein komisches Beispiel, weil
ja,
ich hasse Stühle hier oben.
Ich
wenn extra, die nach Veranstaltung, wenn wir Stühle hatten, bin ich morgens der Erste hier und fährt die alle wieder in den Keller, weil ich sie nicht sehen kann.
Ja.
Ich finde Stühle total schlimm.
Aber es finden hier bestuhlte Veranstaltungen statt, um das
ja,
nochmal
zu
sagen. Ich sah Fotos.
Und wir hatten auch schöne bestuhlte Veranstaltungen gehabt, also wo die Gäste wirklich dicht an dicht beieinander saßen und die Stimmung war gut. Vor allem, je dichter die Gäste dann beieinander sitzen, desto besser und kompakter die Stimmung auch.
Also ne? vielleicht ist es auch interessant für dich und für die Menschen, die draußen
zuhören.
Dass
man hier zuhören. Auch mal sitzen kann.
Ja, also und warum soll man hier sitzen? Also wir haben zum Beispiel The First International Vinyl Club. Der geht mehrmals im Jahr hier los und dann treffen sich Vinyl-Freundinnen und Freunde auf der Bühne. Das sind monothematische Veranstaltungen. Es geht immer natürlich um Schallplatten und um Musik. Aber um mal ein Beispiel zu bringen, wir haben unsere letzte Veranstaltung war das Thema Hip-Hop aus Hamburg, der 80er. Und da haben wir dann Leute eingeladen, die dazu auch was sagen können. Zum Beispiel Bo war da, Porky von Deichkind, André Lud, der hat die fetten Brote unter seine Fittiche genommen, die es ja nun leider bald nicht mehr als fette Brote so gibt. Die geben ja im Sommer ihr Abschiedskonzert.
Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Reunion, man weiß es nicht.
Aber da wird noch einiges passieren. Also ich weiß das natürlich nicht genau, aber ich ahne, dass da schon noch schöne Sachen kommen. Und dann haben wir jetzt eine andere Veranstaltung, da weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Ich glaube, die ist dann gerade gewesen, wenn die draußen die Zuhörerinnen und Zuhörer das sich jetzt anhören. Da waren dann die Beatles-Veranstaltung, Beatles und Vinyl, anlässlich des Jubiläums, dass vor genau 60 Jahren die erste Beatles-Platte auf Vinyl erschienen ist. Und da haben wir dann auch tolle Leute. Da haben wir den Horst Fascher, den Gründer des Star-Clubs. Wir haben Günther Zint, der Kiez-Fotograf, ne, und eben Zeitzeugen eingeladen und Interessierte. Und was auch toll ist, es wird jedes Mal ein ganz besonderer Plattenspieler vorgestellt. Also ein ganz tolles neues oder altes oder restauriertes oder auf jeden Fall spannendes Modell von Eckart von Perfall. Mhm. Der hat zwei Läden. Von einem weiß ich, einen in der Schanze und der andere, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht genau, muss man mal gucken, kann man googeln. Der heißt Stereo. Oh, ich guck gleich mal nach, ich sag das nochmal. Aber der kommt dann mit dem Plattenspieler und erklärt den und zeigt den. Und Jared kann dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen, weil der das mit einem gemeinsamen Freund zusammen präsentiert. Mit Bernd Jonkmanns.
Bist du auch für das Programm mitverantwortlich, Jared? Oder was genau ist deine Aufgabe?
Ja,
hier?
Also bei dem, beim Vinyl Club moderiere ich mit. Mhm. Bei einigen Sachen überlegen wir uns, was wir hier noch so für Veranstaltungen machen. Aber wie Olli schon gerade erzählt hat, wenn jetzt so ein Abend läuft, dann sitze ich mit Bernd da, wir konzipieren den Abend, überlegen, wer diese Gäste sind, wer kommt, worüber wir sprechen, welche Platten wir hören, wie so ein Abend aussieht. Und das ist schon irgendwie ein schönes Erlebnis, hier zu sitzen und sich dann die alten knisternden Vinylscheiben anzuhören.
Genau, man muss dazu sagen, also jetzt habe ich eben nochmal geguckt, der Laden, das ist mir ganz peinlich, Entschuldigung, dass ich die nicht gleich drauf hatte, 70s Stereo. So heißt der Laden, hat auch eine Insta-Seite. Und hier ist es so, dass jeder dann auch eine Schallplatte mitbringen muss. Und zwar eine Schallplatte, zu der derjenige oder diejenige auch ein besonderes Verhältnis hat. Also da habe ich mich verliebt zu der Musik oder das war die erste Platte, die ich geschenkt bekommen habe oder was auch immer. Und da waren natürlich dann auch immer interessante Geschichten dabei. Das ist ein ganz schönes Format. Und da haben wir Bestuhlung. Da sitzen die Leute dann hier. Ist im Grunde wie eine Talkshow, nur live und sie wird auch nicht aufgezeichnet. Das heißt, wenn man dabei sein will, und das sind häufig einmalige Geschichten, die erzählt werden, da muss man schon herkommen. Das kann man sich also nicht irgendwo wie bei der ARD in der Mediathek angucken, sondern das ist auch eine Idee von Uwe. Wir machen Sachen, die passieren hier, die passieren jetzt und die werden auch nicht großartig dokumentiert. Und da haben wir ein anderes Format, was genau in die Richtung ausspielt. Das ist No FOMO, die Abkürzung für No Fear of Missing Out. Hm. Das kann ja vielleicht Michi mal kurz erzählen.
Nee, du kannst es viel besser erklären.
Auch. Ist tatsächlich
ich grade, auch. Ich bin gerade ganz häng dir an den Lippen.
Das ist toll, obwohl das ja auch nicht deine.
Meine Kollegin hat es tatsächlich, die Simone, hat es tatsächlich auch beschrieben in ihrem Artikel. Da bleiben die Smartphones aus, richtig?
Ja, genau.
Ja, und das ist echt eine coole Veranstaltung. Also da ist der Niklas mit seiner Band auf der Bühne, die spielen live. Die haben so ein Musikroulette, was sie dann bespielen. Und die Stimmung ist wirklich einzigartig. Man sieht kein Handy, kein Smartphone, gar nichts. Wir sind alle im Hier und Jetzt. Und es ist irgendwie ganz komisch, obwohl wir ohne Handys auf die Welt gekommen sind und die Zeit bis zu unserem, sagen wir mal, 30, 40. Lebensjahr ja kennen, ist es doch irgendwie verlernt, weil wir immer diese Dinger in der Hand haben und freuen uns über so eine Veranstaltung, dass es wirklich mal ohne diese Geräte läuft und also es läuft.
Wir können tatsächlich mit dieser Veranstaltung und dank Niklas und seinen tollen Leuten ganz supergeile Musiker, die hier wirklich echt mit 10 Leuten Live-Musik machen und auch so Guilty Pleasure-Songs spielen, wozu die Leute dann auch ausrasten, was vielleicht nicht unbedingt sich jeder trauen würde, wenn das gefilmt wird. Die Musiker haben uns auch erzählt, dass sie viel freier aufspielen können, in der Improvisation viel mehr wagen, weil wenn man sich da mal verspielt, das bleibt dann nicht im Netz hängen. Und die Leute, die hierher kommen, ich musste mich schon ein bisschen wundern, also auf eine positive Art, aber von der ersten Sekunde, wenn die anfangen, ist die Tanzfläche voll und die gehen hier wirklich ab. Keine Berührungsängste, keine Hemmschwellen, keine Barrieren. Und draußen, wenn das dann vorbei ist, hat Niklas, glaube ich, an 2 Veranstaltungen, schon öfter haben die das hier gemacht, mal nachgefragt. Mhm. Wie war das so für dich? Weil drinnen ist ja nicht, darf man ja nicht filmen und nichts und so weiter. Das ist auch rigoros. Sagt auch am Anfang, wenn hier einer sein Handy anmacht, dann brechen wir die ganze Veranstaltung ab und dann war's das. Und die Leute zahlen ja auch Eintritte, um dabei zu sein. Aber ich traue ihm das zu, dass er es durchzieht. Und die Leute sind sehr diszipliniert. Und der Lohn, den die dafür bekommen, ist nicht nur diese schöne Nacht hier mit Live-Musik und wirklich Entertainment. Niklas ist ein großartiger Entertainer. Sondern die gehen raus und werden gefragt. Und dann kommen so Sätze wie, also ich dachte, ich höre nicht richtig, sowas wie, also ich habe jetzt 4 Stunden mein Handy ausgehabt und ich habe nie damit gerechnet, wie toll das ist und was ich heute hier für Gespräche hatte und wie ich das erlebt habe, weil nämlich alle vorher eigentlich gewohnt sind, immer sich die Veranstaltung durchs Display anzugucken und vielleicht auch gar nicht alles mitkriegen. Und für uns ist es natürlich so, hä? Dann kann ich dann ernst sein.
Aber ich möchte noch einmal kurz klatschen. Wir haben also hier in diesem Viererteam 2, die fürs Konzept und für das Kreative verantwortlich sind und 2 für die Zahlen, wobei ihr beim Kreativen auch manchmal mitmischt.
Ja, also um das ganz genau aufzuspalten, ist es so, Jared ist natürlich aufgrund seiner Fernsehpräsenz und seiner, der macht ja Mengen von Geschichten, seine 2 Podcasts.
Ist ja kaum präsent, ne?
Nee, genau. Nein, er ist ja natürlich präsent, aber in vielen Dingen überlässt er natürlich dann auch uns irgendwie die Entwicklung von Formaten, sagt gerne was dazu, wenn er gefragt wird und manchmal auch ungefragt. Aber Frank, muss ich sagen, ist dann auch derjenige, mit dem ich eigentlich zurzeit, ist das so, sehr viele Leute, die dann eine Idee haben, dann hier empfange und dann reden wir darüber, ob das möglich ist oder nicht. Mhm. Und insofern, man kann das gar nicht so genau sagen. Was man wirklich sagen kann, ist, dass die Zahlen, die liegen bei Frank und bei Michi. Aber die Inspiration und die Formatentwicklung.
Wir treffen uns ja oft und wir reden zusammen.
Und das kann man gar nicht irgendwie einer Person jetzt so genau zuordnen. Je nachdem, mit einer guten Idee und mit der richtigen Zeit. Und das ist immer ganz verschieden.
Zumal wir auch nichts machen würden, wo nicht alle mit d'accord gehen. Ne?
Ja.
Also wenn ich jetzt sage, nee, aber überhaupt nicht, auf die Veranstaltung habe ich gar keinen Bock und so, nee, das will ich irgendwie nicht in unserem
Club. Jede Veranstaltung, die hier vorgeschlagen wird, geht durch das
absolut.
Durch das Viererteam hier.
Das Gremium.
Und da sind wir uns auch wirklich einig. Und wenn einer sagt, nee, das will ich nicht, dann wird entweder so lange diskutiert und argumentiert, bis alle dann sich einig sind. Mhm. Oder wenn einer das nicht mitgeht, dann findet es halt nicht statt.
Genau. Und wenn es nur ist, okay, euch zuliebe, ich gucke mir das einmal an. Ja.
Genau, meistens steckt dann natürlich dann die Frage dahinter, lohnt sich das denn auch? Können wir uns das leisten? Mhm. Und das ist natürlich dann wirklich so eine, da gibt es wieder Abstufungen. Deswegen habe ich auch nichts mit Zahlen zu tun, weil wenn ich von einer Idee so begeistert bin, dann ist mir das auf gut Deutsch scheißegal, was das kostet und auch ob das einspielt. Aber da habe ich dann natürlich zum Glück auch dann die Controlettis, die dann sagen, Olli, das ist ja alles schön und gut.
Ja, aber da muss ich mich auch disziplinieren, ne? Ja. Also ich, wenn es darum gehen würde, dann hätten wir hier wenig Veranstaltungen.
Ja, es ist ein Abwägen. Aber es ist Wahnsinn, wie viele Leute, und da passieren auch echt komische Sachen. Also da kommen dann so Musiker, wir haben eine sehr gute Anlage, muss man sagen. Die war sehr, sehr teuer im 6-stelligen Bereich. Gerade so nach Corona wollten wir auf der einen Seite vielen Leuten die Möglichkeit geben, wieder live aufzutreten. Und dann kommen halt Musikerinnen und Musiker und die sagen, und für uns ist wichtig, dass wir hier Getränke verkaufen, weil damit finanzieren wir hier den ganzen Bums. Mhm. Und ja, wir machen dir den Laden voll und wir haben bei Insta und hier und da. Und dann glauben wir das, wir haben es im letzten Jahr echt genau 10-mal gemacht. Und wir haben jedes Mal draufgezahlt, weil die Leute dann teilweise mit 20, 30 Fans, die dann möglicherweise ein Wasser getrunken haben, und uns wurde was anderes erzählt. Und deswegen habe ich dann irgendwann auch aufgegeben und gesagt, okay, Gutmütigkeit, Neugierde, Wohlwollen und Interesse, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, und wir wollen auch nicht mal hier mit dem Laden irgendwie Geld verdienen, nur wir wollen nicht immer draufzahlen. Also das ist
über 30 Gäste hätte sich der mit dem 5 aber gefreut.
Ja, ja, ja. Das ist schon schlimm, was die Leute einem dann wirklich erzählen. Ich weiß gar nicht, ob die das selber glauben oder ob sie das bewusst oder unbewusst machen. Aber ich habe dann auch so Sachen gesagt, Leute, pass auf, ist doch ganz easy. Wenn ihr hier mit 30 Leuten kommt, dann fragt doch noch einen anderen Musiker, eine andere Musikerin. Und dann habt ihr schon, wenn jeder 30 bis 50, Leute, wir brauchen ja hier 150 bis 200 Leute, das kann man ja schaffen. Aber da ist auch so oft eine Erwartungshaltung, dass das dann von uns kommt. Und das funktioniert nicht.
Ja, also Musikerförderung ist oder Musikerinnenförderung ist ein hartes Geschäft, auf jeden Fall sehe ich.
Ja.
Interessant finde ich es, wenn ihr sagt, ihr wollt damit jetzt nicht gar nicht groß Geld verdienen, aber ihr wollt natürlich nicht draufzahlen. Das heißt, dieses Prinzip funktioniert nur, weil ihr alle eigentlich noch so einen Daylife-Job habt, oder?
Richtig.
Aber macht es das nicht auch wahnsinnig anstrengend?
Ja, aber es lohnt sich. Also das ist anstrengend, auf jeden Fall. Aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Also ja, es ist einfach, die Entschädigung ist auch der Spaß und diese neue Welt, in die man auf einmal eintaucht. Ich meine, ich habe irgendwie in Ottensen und in Eppendorf zu tun und jetzt bin ich irgendwie Teil vom Kiez. Das ist irgendwie, also schon irgendwo aufregend. Ne? Also klar kennen wir den Kiez, bin ja viel weggegangen und ich bin auch persönlich, gehe ich viel in Konzerte und bin früher auch immer auf der Piste gewesen und so, kenne das natürlich, aber so ein Teil davon zu sein, ist schon ganz aufregend und
Bei mir ist es ein ganz klein bisschen anders, also ich bin hier als kleiner Butsche schon über den Kiez gelaufen und bin dann zwar später mit meiner Familie nach Bergedorf gezogen, bin auch da zur Schule gegangen, aber die Familie mütterlicherseits war immer hier große Freiheit, kleine Freiheit bis Bernsdorfstraße, Schulterblatt und deswegen, und ich hatte ja auch in den 90er Jahren hier die Washington Bar, was ja auch ein sehr klassischer, legendärer Laden ist. Aber was mir Spaß bringt ist, ich habe lange Zeit eine Produktionsfirma gehabt, über 20 Jahre, und habe im Verbund mit Kolleginnen und Kollegen gearbeitet. Das habe ich aufgehört Ende 2017 und dann bin ich als Freelancer rumgetourt. Und was mir echt gefehlt hat, war so diese Community. Also, dass man einfach mit Leuten was zusammen macht. Und dann hat Michi mich, das weiß ich noch genau, das war witzig, dann irgendwann mal gefragt, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und dann kam nun zufällig die Geschichte mit der Washington Bar dazu, also mit dem Uwe, so hieß er ja.
Der da gehobert worden ist.
Ja, ist Wahnsinn.
Sich an diesen Tresen verloren hat. Ja,
also die Geschichte ist eigentlich, kannst du da gar nicht besser erfinden eigentlich.
Na, wie auch immer, auf jeden Fall hatten wir eine Begehung, Frank hat eine Begehung gemacht, mit einem sehr betuchten Geschäftsmann und der es irgendwie wirklich zu alles gebracht hat und den er aber noch von früher kannte aus Kindertagen. Und er kam mir an, Mensch, Frank, ey, und guckte sich hier um, du hast es geschafft. Du hast einen Club auf dem Kiez.
Ja, ich meine, man muss dazu sagen, wir haben ja die Mitte der 50 alle überschritten, also fast alle. Mhm. Jared ist natürlich bei uns noch der Kiddy, aber kommt auch bald. und ich meine, in so einem Alter noch zu sagen, ja, wollen wir uns hier einen Club auf dem Kiez irgendwie leisten? Andere Typen machen was anderes. Wie gesagt, die holen sich Uhren oder Autos oder sowas, aber auf sowas stehen wir nicht, da haben wir nicht so einen Bock drauf. Und das ist wirklich so, wir haben ja die Eröffnung hier gefeiert 2020 und 4 oder 6 Wochen später mussten.
Wir wissen alle, was dann kam.
Ja, ne? Da war dieser sagenhafte Lockdown.
Das war jetzt nicht der ideale Zeitpunkt, um einen Club nicht, zumal, aufzumachen.
Timing.
Zumal
wir, Timing ist alles im Timing. Leben. Ne?
Ja, zumal wir wirklich zwei sehr große, ganz, ganz tolle Eröffnungspartys gemacht haben und die Leute gleich, ich möchte hier feiern. Bis Weihnachten waren die Bücher eigentlich voll. Das war dann eben mal so alles nicht mehr. Und dann haben wir ja überlegt, was machen wir denn? Diese ganze Energie, das können wir Uwe ja nicht antun, auch dem Laden Uwe nicht. Und dann haben Jared und ich uns überlegt, wir machen einfach die kulturelle Grundversorgung, Livestreaming von hier. Und dann, das war auch toll. Das haben wir dann 40 Mal gemacht, das war auch gut. Und dann war die Luft ein bisschen weg. Aber wir haben trotzdem hier dann einfach unser kleines privates Wohnzimmer gehabt. Und wer kann das schon sagen, mitten auf dem Kiez, Platz für 200 Leute in eine mega Anlage in großer Tresen.
Da konnte man sich zu viert auch durchaus Corona-konform treffen.
Ja, und man musste ja. Es war ja geschäftlich, Geschäftsführerversammlung. Wir mussten ja planen und besprechen.
Wir haben den Abstand gehalten.
Ja, betriebswirtschaftliche BWAs angucken und sowas alles.
Und wir mussten auch gegen das Verfallsdatum des Biers antrinken.
Das ist richtig.
Ja, Nachhaltigkeit, Stichwort Nachhaltigkeit. Also, genau. Und insofern.
Es ist einfach ein cooler Club, das muss man einfach sagen. Wenn du hier drin bist, ob du nun als Künstler auf der Bühne stehst und rausguckst, ob du als Gast hier bist und siehst die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne, an der Bar, der Balkon, du bist ja im ersten Stockwerk und guckst dann erhaben runter auf den Kiez, wenn dann noch die Sonne da hinten untergeht. Also es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du noch einen coolen Drink in der Hand hast. Ich finde, es gibt kein schöneres Gefühl hier auf dem Kiez.
Ja, also vielleicht, also ich würde sagen, es bringt uns richtig Spaß und darüber freuen wir uns und da sind wir auch dankbar. Es soll jetzt aber bitte nicht so rüberkennen, weil die meisten Leute, die das jetzt hören, kennen uns ja gar nicht, dass wir jetzt hier angeben. Also das ist, es gibt viele tolle Clubs hier auf dem Kiez, viele tolle Menschen, die sowas machen und ich glaube,
da kommen wir aber nicht überall rein.
Nee, also ich schon, aber du nicht. Aber
man muss ja sagen, so im Vergleich, es gibt hier viele tolle Clubs. Das Cocoon war aber im Vorfeld jedenfalls aus meiner Sicht, ich meine, ich war hier im Sparclub, war das aber schon immer so der Club, wo man auch hingehen konnte, wenn man die 30 oder 40 auch mal geknackt hatte. Also so ein Club für Erwachsene, sage ich jetzt mal so. Mhm. So ein bisschen hat sich das ja auch fortgesetzt, oder?
Ja, also
es ist jüngere Veranstaltungen.
Es ist divers.
Es ist wirklich vielfältig.
Ja,
ne? Also wir haben Women in Sound, die Veranstaltung, wo Elektro, Hip-Hop, Techno Sachen aufgelegt werden. Wir haben, wie gesagt, No FOMO sind auch jüngere Leute hier. Und bei Pudeldame sind auch jüngere Leute.
Das ist total ausgewogen.
Also bei Terry haben wir einen schönen Funk- und Soul-Abend, wo Soul-Sachen aus den 80ern und 70ern gespielt werden.
Da sind die Leute ein bisschen älter. Ja. Da sind die dann eher so in unser Kaliber. Also das ist schon sehr ausgewogen. Mhm. Und liegt natürlich auch daran, dass wir hier im Club Kolleginnen und Kollegen haben, die uns unterstützen an der Bar, die dann auch deutlich jünger sind. Also Franks Tochter, mein Sohn, die arbeiten hier, ist auch ein tolles Gefühl, so ein bisschen Family Business. Und das beläuft sich so zwischen 18 und 26. Und die bringen natürlich dann auch Leute mit oder unser neuer Clubmanager, der uns auch hilft, Jonas, der ist Mitte 20, der plant hier eigene Veranstaltungen, der ist auch in der Elektro Szene so ein bisschen unterwegs, hat einen tollen Podcast übrigens auch und agiert unter dem Namen Schwofdrossel, da legt er auf. Also es ist, ich würde sagen, vielleicht eine Verjüngung hat da stattgefunden.
Das ist doch super, aber wenn man beides, sich da so breit aufstellen kann. Ne?
Genau. Obwohl, ich muss dir eine Geschichte erzählen, das fand ich ganz schön krass. Wir alle legen eigentlich sehr viel Wert darauf, sich auf Augenhöhe mit viel Respekt gegeneinander zu begegnen und auch zu verhalten, also untereinander auch mit Gästen. Und ich stand hier bei einer Veranstaltung am Tresen, das ist eigentlich sehr amüsant, aber gleichzeitig auch ein bisschen trauriges Abbild für unsere Gesellschaft. Und das war, ich glaube, es war nur FOMO, wenn mich nicht alles täuscht. Und da war ein junger Mann, ich sag mal jung, der war Ende 20, Anfang 30 so geschätzt. Und der machte mich also dann ein bisschen ungeschickt von der Seite an und fragte, aber nicht mit Augenzwinkern, sondern schon ein bisschen angriffslustig. War auch größer als ich, so der typische Biff aus Zurück in die Zukunft, wer das kennt. Jemand zu Hause, so ein Typ. Was willst du denn hier? Und dann sage ich, wieso? Holst du deine Tochter ab? Und dann habe ich so gedacht, was sagst du denn jetzt? Aber bin ich freundlich geblieben. Habe gesagt, nein, die ist 13, die darf gar nicht auf den Kiez. Dann hat ein Kollege von mir gesagt, du, das ist sein Laden hier. Ach so, dann bist du Uwe, ne? Ja, bin ich auch. Also es gibt schon auch Leute irgendwie hier, die den Schuss nicht gehört haben. Aber in der Regel kann man sagen, sind das echt Ausnahmefälle. Und hier ist immer eine sehr piesige, total nette Atmosphäre. Jung und alt.
Das hat man ja nicht überall auf dem Kiez, nee, muss man sagen.
Nein.
Was war jetzt nicht der, den du vom Balkon geschmissen hast?
Nee, der ist runtergefallen.
Über den wollen wir nicht mehr reden.
Nee, aber es stimmt, auf dem Kiez ist es wirklich so, es wird viel in Schubladen gedacht. Ne? Also da sind die Elektros, da sind die ganz Jungen, da sind die Älteren. Hier treffen sich dann Bio-Deutsche untereinander und so und da dann wieder Nicht-Bio-Deutsche. Und wir sind irgendwie sehr daran interessiert, dass das Ganze alles ein bisschen zusammenkommt. Natürlich gibt es immer interessengelagerte Veranstaltungen. Klar, wenn jetzt hier eine Heavy-Metal-Band spielt, dann kommen da vielleicht nur nicht unbedingt Leute, die das nicht so gut finden. Aber wir haben genügend Veranstaltungen, die dann eben auch von bis gehen und das soll auch so sein.
Also ja. Man kann sagen, Uwe ist der Luxus in eurem Leben, wenn man so
ja.
Den ihr euch mal so gönnt.
Ja. Ja, nicht nur uns, sondern auch der Gesellschaft.
Jetzt geht das wieder los.
Kann man doch sagen, oder?
Ja, also.
Also es ist ja beides. Also es ist ja. Mit Sicherheit Eigennutz dabei, aber es ist doch auch schön, wenn die Menschen sich daran erfreuen
natürlich,
können.
Natürlich, das ist das Geilste, wenn die und, Leute sich das, natürlich, ja.
Und ist ja ein Luxus da,
ja.
Zu stehen und diesen geilen Sound zu genießen.
Ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich nehme
total
alles,
genervt, wenn ihr Gäste kommen.
Ich nehme ja, alles genau. Zurück und behaupte das Gegenteil. In meinem Club.
Olli freut sich vor allen Dingen. Dann
Olli hat heute die Tür gemacht, deswegen ist keiner drin, außer uns.
Für jede seiner Partys auf jeden Fall eine Location hat. Okay, ihr kriegt das hin, ihr habt eine gute Work-Life-Balance, obwohl ihr diverse Jobs ja habt, mit dem Uwe noch einen zusätzlich. Nehme ich dem auch, dass ihr alle eher so die Nachteulen seid und nicht die, was ist der andere, die Lerche ist es, glaube ich. Ne?
Ja.
Ja.
Nee, also eigentlich wäre ich ja prädestiniert zur Nachteule als Gastronom.
Absolut.
Und ich bin aber schon seit 30 Jahren Gastronom und mein Motto ist, wenn die Gäste gehen, wenn die Gäste kommen, gehe ich. Also ich bin halt mehr so der Mann, der sich das ausdenkt und der organisiert und der viel bauen kann und einkaufen kann und Buchhaltung macht und mit dem Personal, also das ganze Personalwesen klärt und so weiter und so fort. Ich habe das natürlich früher gemacht, ich habe in Bars gearbeitet, ich habe irgendwie klar gefeiert, und aber das war dann irgendwann vorbei. Also mit Mitte 20 war es vorbei, habe ich gesagt, ich will nachts nicht mehr arbeiten, mache ich nicht.
Ja, gut, das ja, kann ich.
Und irgendwann mit dem Kind ist das Thema sowieso gegessen. Das war für mich sowieso klar. Ja, insofern habe ich mich da immer rausgezogen. Und wir können uns hier auch so gut rausziehen, weil wir so gut organisiert sind und unheimlich tolles Personal haben, was wir auch alle immer sehr loben. Ganz tolle Atmosphäre, gutes Miteinander. Und das versprüht natürlich dann auch immer Atmosphäre. Und die Leute sehen das und genießen das irgendwie. Gutes, nettes, aufmerksames Personal, Barteam irgendwie entgegenzukommen.
Aber auch hier muss man sagen, ergänzen wir uns total gut. Michi ist auch handwerklich viel geschickter und begabter als jeder von uns anderen und kann dann zum Beispiel auch, hat hier tagsüber häufig zu tun, zum Beispiel unsere tollen Lampen hat er dann da angebracht, hat er auch besorgt und so weiter. Und Frank und ich zum Beispiel, wir sind dann auch, wenn die Gäste kommen, dann noch da. Mhm. Und dann gucken wir, dass alle zufrieden sind. Und wenn das eine nette Atmosphäre ist, dann sind wir manchmal auch noch länger da. Und
bleibt man mal hängen hier.
Ja, bleibt man hängen und genau. Und wenn man dann ins Gespräch kommt und nette Leute kennenlernt, dann kann es auch sein, dass man hier dann auch abschließt. Das passiert. Aber es ist, glaube ich, ein ganz guter Ausgleich. Ne? Also auch jetzt bei uns Vieren ist das sehr unterschiedlich. Ja, kommt dann auch mal rein. Der kommt dann vielleicht, weil er gerade in einer anderen Stadt unterwegs ist, dann erst um Mitternacht oder um eins. Aber ist dann vielleicht auch noch 1-2 Stunden dabei. Ich würde sagen, das kann man zumindest bei Frank und mir nicht so richtig sagen. Nachtigall oder Lerche. Also ich stehe natürlich trotzdem früh auf. Und aber manchmal geht es auch sehr lang, so ein Tag, ne?
Ja, wir haben ja auch echt schon lustige Abende gehabt, muss ich sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja auch.
Ich bin auch, ich bin natürlich, bin ich, ja hier, nicht, aber ich bin als Gast hier.
Genau, da will er nicht erkannt werden. Da trägt er so einen Mantel, hochgeschlagener Kragen, so einen Hut tief ins Gesicht, eine dunkle Sonnenbrille und so einen falschen Bart angeklebt und verstellt seine Stimme, sodass man ihn nicht erkennt, dass er nicht.
Ach, das mit dem Bart, das nervt auch wieder. Also das war früher, es war noch vor 2 Jahren mit den Masken so perfekt. Echt.
Stimmt, das war toll.
Also gelegentlich treffen sich hier alle vier, bis die Wolken wieder lila sind, wie man so schön sagt, oder?
Ja.
Das kommt durchaus vor.
Wir haben auch schon mal abgeschlossen zum Morgengrauen, das stimmt. Ja.
Und man bleibt dann hier auch mal hängen.
Ja, ist gemütlich hier.
Das bietet sich ja an. Also hier kann man ja rund um die Uhr hängen bleiben. Mhm. Das ist ja das Schöne auf dem Kiez. Und das würde ich schon fast sagen.
Wo du gerade sagst, rund um die Uhr, vielleicht auch noch eine ganz interessante Variante. Wir haben natürlich tagsüber, also wir haben eigentlich gar keine festen Öffnungszeiten, das muss man mal sagen, sondern wir machen dann auf, wenn wir hier eine Veranstaltung haben, entweder ein eigenes Format oder jemand hier feiern möchte, das kann von bis, mich jetzt gesagt, Geburtstage, Hochzeiten, wir haben auch Aftershow-Partys, Deichkind zum Beispiel, die haben ihr letztes Konzert gegeben vor dem Lockdown und konnten hier noch feiern.
Ein Tag vom Lockdown.
Ein Tag vom Lockdown.
Das war der 7. März, ne? Genau.
Ja, das kann ich nicht so genau erinnern. Aber auf jeden Fall, wir haben auch tagsüber Veranstaltungen. Wir haben hier auch Workshops. Es gibt nämlich tatsächlich Firmen, die das toll finden, nicht in irgendwelchen Konferenzräumen im Hotel sich zu treffen, sondern wo es ein bisschen Atmosphäre ist, wo man, keine Ahnung, vielleicht hier kommt man ja mit Bus und Bahn, dann geht man über den Kiez hierher, kommt hierher. Und wir haben die Möglichkeit auch, das haben wir uns angeschafft während Corona, Uwe Stream Stage nennen wir das. Wir haben hier drei hochwertige Kameras und einen kleinen Regieplatz fest installiert, sodass wir von hier, und das haben wir auch gemacht, mal Corona schon, dann später eben auch für Konzerte oder wenn jetzt Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Deutschland haben, dann sitzen hier 30 Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg und das wird dann aber gestreamt, diese ganze Workshop-Veranstaltung in die ganze Welt notfalls. Ne?
Beste Technik. Dann gibt es wahrscheinlich auch nicht diesen typischen Filterkaffee aus den großen Kannen, wie man ihn vielleicht gelegentlich in einem Konferenzraum in einem Hotel genießen darf.
Wir arbeiten hier nur mit Siebträgern.
Wir haben den besten Kaffee Hamburgs, das kann ich sagen.
Es ist der beste Club und der beste Kaffee.
Es ist wirklich so. Also es ist wirklich so. Ich bin gelernter Kaffeetester. Ich habe früher Kaffee probiert bei einer großen Rösterei und es gibt keinen besseren Kaffee als diesen hier. Den hat Michi ausgesucht, der ist nicht auf meinem Mist gewachsen und in der Maschine mit dem Wasser, mit den Kaffeebohnen ist es einfach.
Okay, ich merke schon, das ist so ein bisschen der Style.
Doch, das Wasser, ne? das ja. Kiezwasser. Du.
Ja, ist Wahnsinn.
Hat dieses Abenteuer Uwe für euch ein Ende oder ist das erstmal, also ist das ein Experiment oder hat es kein Verfallsdatum?
Kein Verfallsdatum, definitiv nicht. Wir machen, wir wollen das eigentlich alle lange machen. Vielleicht geben wir irgendwann mal so das Zepter aus der Hand, aber solange wir laufen, stehen, denken und lachen können, werden wir hier auch nochmal immer hochgehen. Also, ja, ist jetzt kein Plan hinter.
Nee, absolut nicht. Also ich würde es trotzdem als ein Experiment bezeichnen, aber das ist eigentlich in meinem Leben immer so gewesen. Ich hatte eigentlich nie einen Fahrplan. Ich habe immer das gemacht, worauf ich gerade Lust hatte. Ich habe ausprobiert, was mir interessant erschien. Und natürlich sind einige Dinge nicht gut gelaufen und einige Dinge sind gut gelaufen. Und das weiß man nicht. Aber ich habe nie gesagt, so, das probiere ich jetzt mal 12 Monate oder 3 Jahre. Und wenn dann nicht das und jenes eingetroffen ist, dann lasse ich das. Nö, also wir beobachten das hier und solange uns das Spaß bringt, wird das auch weitergehen.
Ja. Im Endeffekt fangen wir ja auch gerade erst an. Wir haben, wie gesagt, wir haben den Club übernommen im Januar 20, haben im Februar 20 aufgemacht, im März 20 wieder zugemacht. Dann war er 2 Jahre zu, bis kurz, ganz kurze Unterbrechung zwischendurch, aber eigentlich war er 2 Jahre zu, bis vor einem Dreivierteljahr. Und eigentlich haben wir haben noch nicht mal ein ganzes Jahr zusammen geöffnet gehabt.
Ja, genau.
Nach 3 Jahren.
Das muss ich erstmal rumsprechen, ne?
Ist es für dich ein Experiment oder hat es kein Verfallsdatum, Jared?
Nee, Verfallsdatum hat es auf keinen Fall. Also ein Experiment kann ich es auch bezeichnen. Also ich bin da ja auch ungeplant reingestolpert sozusagen, beziehungsweise saß dann da mit am Tresen, als der Uwe seinen Umschlag dahin gepackt hat. Aber hat auf jeden Fall kein Verfallsdatum. Fühlt sich gut an und kann auch gerne so weitergehen.
Was war das größte?
Jemand noch diesen Umschlag?
Ja, der liegt irgendwo bei mir im Keller irgendwo, ja. Habe ich noch. Was denn?
Gründungslegende. Niemals die ersten Dokumente wegwerfen.
Nee, hast du vollkommen recht. Bei der Öffnung war auch ein Kollege von dir, der beim Spiegel arbeitet und der meinte dann auch so, ist ja eine interessante Geschichte, aber wo ist denn der Brief? Wo ist denn der Brief?
Also so immer diese investigativen Kollegen.
Wahnsinnig. Und dann meine ich so, weiß ich nicht, zu Hause wahrscheinlich. Und dann hat er gesagt, Mensch, den musst du einrahmen, den musst du hier hinhängen. Ja, sage ich, stimmt, überhaupt eine gute Idee. Ja, also wir haben das natürlich noch, aber es ist bisher noch nicht eingerahmt. Wir sind ja auch nicht so, werden wir vielleicht nochmal machen.
Biggest Learning in dieser Zeit.
Ja, Biggest Learning.
Ja.
Dritter. Ich fange nicht an. Nee, ich erzähle das als Dritter, mein Biggest Learning.
Mein Biggest Learning?
Als Clubbesitzer.
Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Irgendwie so als Gastronom und Kaufmann, mache ich im Endeffekt das, was ich sowieso
seit 30 Jahren mache. Ist es dasselbe, einen Club aufzumachen?
Nee, einen Club aufzumachen nicht, aber im Endeffekt die Arbeit. Also ich sag mal jetzt so gastronomisch und kaufmännisch ist das eben alles, ist das alles irgendwie ähnlich. Aber
Aber es ist, man muss sagen, also wenn ich das jetzt aus der Distanz für dich und deine Person sagen kann, das ist nicht das biggest learning, aber Events, Veranstaltungen, Formate, das ist schon auch ein Learning oder neu für dich, weil deine Läden sind immer gut gelaufen, es waren aber Restaurants und da hat man natürlich eine Speisekarte entwickelt und mit dem Koch gesprochen, aber und Weine ausgesucht, aber das ist hier nochmal ein bisschen was anderes.
Also ein Club auf dem Kiez ist ja schon eine andere Nummer.
Ja, ja, klar, aber jetzt irgendwie das biggest learning daraus irgendwie filtern und irgendwie jetzt irgendwie in einem Satz wiederzugeben, das fällt mir jetzt gerade schwer. Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich fällt es mir nachher ein. Dann denke ich so, ey, Michi, warum hast du das nicht gesagt? Das ist ja total. Lag doch eigentlich auf der Hand. Aber kann ich jetzt nicht zu sagen. Ich lasse die beiden mal sprechen. Vielleicht fällt mir noch was ein, wo ich dann wirklich was gelernt habe.
Als größte Überraschung bezeichnet statt Biggest Learning.
Biggest Learning. Also so einen Club zu besitzen ist sehr kleinteilig. Und da ist wirklich sehr viel Detailarbeit drin und ich bin super froh, dass Olli, Frank und Michi da auch mir einiges abnehmen, weil ich bin tatsächlich ja nicht so präsent hier wie die anderen drei und dass sie das so in dieser Form machen, da bin ich wirklich sehr dankbar und da sieht man auch einfach wirklich, wie viel Detailarbeit da drin ist. An der Bar, bei Veranstaltungen, wenn die Künstlerinnen und Künstler anrufen und noch eine Frage hierzu haben und dazu, die musst du ja auch betreuen, bei den Getränken und bei dem Personal. Also das ist, da ist so viel drin, bis ein Abend eine Veranstaltung steht. Das ist schon ein großes Learning für mich. Und da habe ich auch nochmal ganz großen Respekt vor.
Und eigentlich ist es bei mir kein biggest learning, sondern ich würde nur sagen, eine Erkenntnis eigentlich. Dass ich mich zwar sehr wohlfühle, so als Freelancer, wenn ich irgendwo als Regisseur was vorbereite oder als Autor, das ist ja manchmal auch ein bisschen eine einsame Aufgabe oder nur zu zweit oder zu dritt. Und dass man hier in so einem Team ist und wenn man dann am Abend hier teilweise mit, was weiß ich, da hat man teilweise 10, 12 Kolleginnen und Kollegen, die alle an einer Sache arbeiten. Gut, hat man beim Drehen auch, aber erst wenn man dreht und vorher diese ganzen Vorbereitungen ist auch eben viel Einzelarbeit. Und hier, das ist eine Erkenntnis, dass ich das eigentlich brauche, glaube ich, für mich, dass ich so eine Community habe oder so ein Team. Das andere ist dann ein schönes Äquivalent und eine gute Kompensation, wenn es mal zu viel ist. Aber das ist für mich eine Erkenntnis und ich glaube, das ist nicht ganz zufällig, dass ich dann mich hier doch so wohlfühle und hier auch einbringen kann, weil ich es cool finde, mit den Leuten hier zusammenzuarbeiten. So Family. Es ist auch, wir versuchen echt so ein familiäres Verhältnis untereinander hier aufzubauen. Also das ist schon auf Augenhöhe. Also es ist jetzt nicht irgendwie Chef und Mitarbeiter, Chef und Personal, sondern wir sind hier ein Team, wir arbeiten zusammen. Jeder hat auch seinen Verantwortungsbereich, den er auch weitgehend selbst bestimmt. Und das hört auch jetzt nicht bei uns auf. Also wenn man jetzt Jonas oder Micheline, die Bar leitet, da frage ich auch, kann ich eventuell hier oder da? Also das ist, jeder hat hier wirklich seinen Platz und bestimmt das Ganze mit, was hier so geschieht.
Und wir sind nicht gestresst. Cool,
was?
Wir sind nicht gestresst.
Nee, genau.
Hilft.
Also mein biggest learning, jetzt fällt es mir nämlich ein, hat jetzt im weitesten Sinne mit dem Laden zu tun, nicht im weitesten Sinne, also schon direkt, ist die Partnerschaft. Also ich habe schon viele Partnerschaften gehabt und da waren auch komische Sachen dabei und manche sind gut, manche schlecht und immer wenn ich mal wieder auf die Nase gefallen bin, habe ich aber trotzdem wieder mir neue Partner geholt und irgendwelche Sachen gemacht und alle so, Michael, lernst du nicht dazu? Und jetzt machst du was mit drei Leuten. Also wie soll das denn überhaupt gehen? Und es geht, also das ist die beste Konstellation, die ich je hatte in meinem Leben. Also weil es einfach wirklich nett und harmonisch und verständnisvoll vorgeht. Und selbst wenn wir mal irgendwie so ein bisschen eine Meinungsverschiedenheiten haben, also das ist nicht laut oder böse oder so, aber ne, ist dann schon mal so ein bisschen kabbelig. Wir gehen hier nie raus, ohne irgendwie uns dann doch in den Arm zu nehmen oder irgendwie gut miteinander zu sein.
Ja, und es wird auch mal offen miteinander umgegangen, ne? Also das ist auch eine Sache, die sollte eigentlich selbstverständlich sein, ne? Wenn man befreundet ist, dass man sich Dinge sagt, die dann vielleicht auch manchmal ein bisschen unangenehm sind, aber viel unangenehmer wäre es nicht zu sagen oder das jemand anders zu erzählen, der damit gar nichts zu tun hat, der gar nicht weiterhelfen kann. Und das ist bei uns einfach Ansage. Gibt natürlich Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Ansichten, aber wir sprechen darüber und finden immer einen Konsens. Das ist, ja, dass das ein Big Learning, dass das möglich ist heutzutage, ne? Bei vier so unterschiedlichen Typen dann auch, ne? Ist schon geil.
Unterschiedliche Typen, ihr seid ja hier auch im Clubhaus untergekommen. Hilft das vielleicht auch bei diesem Abenteuer, dass hier vielleicht auch eine Gemeinschaft ist in diesem neuen Konstrukt Clubhaus? Das ist ja, ja jetzt absolut. In der Kiezgeschichte also, noch relativ frisch, sage ich mal.
Naja, seit 2015 ist das Clubhaus hier. Und gut, wir haben hier 7 Clubs mit 7 Bühnen. Also Clubs nicht wirklich, ne? Also Alte Liebe und der Sommersalon sind nicht wirklich Club, obwohl da ja auch viel Live-Musik ist. Aber ja, sind schon irgendwie 7 Clubs und dann noch 2 Veranstaltungsgeschichten. Hm. Das Lasertag und das Gorillum und ach ja, und die Udo, die Udo-Lindenberg-Geschichte. Also ja, hier ist schon
Park,
voll.
Bahnhof Pauli.
Ja, das ist ja, habe ich jetzt als Club genommen. Hm. Ne? Also das ist schon ein Haus vollgepackt mit Entertainment und mit ganz verschiedenen Typen, ganz verschiedenen Themen und aber die ziehen irgendwie alle an einen Strang. Also wenn irgendwo jemand irgendwas braucht, sind immer alle da. Wir haben so eine Gruppe, wenn man da reinschreibt, ey, ich brauche das und das oder ja, mir ist hier was schief gelaufen, da sind sie wirklich alle am Start und man kann sich echt immer darauf verlassen, dass hier man im Haus irgendwie Hilfe bekommt.
Ja, ich empfinde das auch als eine wirklich sehr angenehme Hausgemeinschaft. Also jeder macht so seins natürlich. Mit dem Hecken hier gegenüber machen wir jetzt ein bisschen mehr, weil wir uns die Empore teilen. Mhm. Da gibt es dann auch mal Situationen, ja, wir haben hier eine Anfrage, da wollen 400 Leute kommen, habt ihr an dem Tag Lust und Zeit, dann machen wir das mit denen zusammen oder umgekehrt. Aber wir haben auch schon oben mit dem Gaga haben wir auch schon zusammengearbeitet. Dann waren die da oben so ausgelastet, dass wir hier dann sozusagen noch einen kleinen Backstage-Club für sie eingerichtet haben. Und wenn man was braucht, ob das Getränke sind oder für einen Workshop mal einen Flipchart, da helfen wir uns hier gegenseitig. Das ist schon echt cool.
Das ist echt nett, ganz toll. Ja. Macht Spaß.
Auch also das für ist alle, tolle die Erfahrung. Das jetzt hören und zufälligerweise auch hier in diesem Haus ihren Laden haben, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die tolle Nachbarschaft.
Es gibt diesen Song von den Sternen, es hilft nichts auf der Welt, wenn dir St. Pauli auf den Geist fällt. Habt ihr diese Momente auch?
Ja, aber das kann man nicht nur über St. Pauli sagen. Ich weiß schon, worauf das abzielt.
Ich gucke hier raus und man sieht ja das bunte, pralle Leben. Ne? Heute ist relativ ruhig, aber es gibt ja durchaus Tage.
Absolut.
Da sich so.
Also gebe ich
dir und tagsüber ist ja auch nicht immer schön hier.
Also tagsüber, also da habe ich aber andere Erfahrungen. Ich mag den Kiez und überhaupt St. Pauli und Altona tagsüber super gerne, weil ich da eben auch Kindheitserinnerungen mit verknüpfe und finde es eigentlich schade, dass viele Dinge nicht mehr so sind oder vergangen sind. Also es gibt ja auch diese ganzen schönen kleinen Kneipen, sowas gibt es gar nicht mehr so viel. Das kann ich nicht sagen, aber manchmal ist es schon so, dass ich gehe zu Fuß von zu Hause hierher und muss dann durch diese Touri-Mengen, die überall stehen bleiben und so. Das ist schon, aber das ist okay, das ist in jeder anderen Stadt nicht anders und das ist Tagesform. Manchmal finde ich es ganz lustig, manchmal nehme ich es gar nicht wahr.
Ich genieße das voll.
Ja.
Ich finde es total lustig. Vor allem jetzt vor dem Hintergrund von Corona, wo wir ja hier wirklich diese unheimliche Zeit hatten, wo gar nichts da war, wo hier nur irgendwie die Polizeiautos langfuhren und es duster war. Und dann ich genieße es richtig, durch die Menschenmengen zu gehen und zu denken so, Alter, das hatten wir mal eine Zeit lang nicht.
Ja, also
danach haben wir uns gesehnt.
Genießen tue ich es eigentlich fast nie, würde ich sagen, aber es stört mich meistens auch nicht. Aber wenn man es eilig hat und wird die Leute, also es ist Klassiker, ne? Da lassen sich da irgendwie so ein Pulk von 25 Leuten vor der Davidwache fotografieren, aber versperren die ganze Straße. Und man will ja auch nicht sagen, Entschuldigung, Arbeitswege freihalten, macht man ja nicht. Ne? Man freut sich ja, wenn die Leute Spaß haben. Aber manche Leute, die sind, also als wenn die irgendwie, die sind nicht mal betrunken oder so. Die stehen einfach nur im Weg. Und das
Also ich genieße das eigentlich auch. Wenn ich hier abends dann mal rauskomme und auch später und am Wochenende der Kiez ist voll, dann ich nehme dann natürlich ein Taxi nach Hause und wir sind ja hier fast bei den tanzenden Türmen und ich nehme mein Taxi aber immer bei der großen Freiheit. Also ich laufe eigentlich einmal über die ganze Reeperbahn zwischen diesen ganzen Menschen, die feiern und lustig sind und groß gucken oder weinen oder entsetzt oder die meisten feiern natürlich durch. Also ich finde das total toll. Also mit so einem Lächeln gehe ich da irgendwie wahrscheinlich selbst leicht angetrunken, sonst würde ich nicht mit dem Taxi fahren. durch diese Menge zu meinem Taxi und ich finde das immer toll. Also ich genieße das genauso wie ja dann.
Ja, so unterschiedlich. Und was würde Frank und jetzt sagen? Ich kann das gar nicht so genau. Ich glaube, der ist wahrscheinlich bei euch. Ich denke, ich bin der Außenseiter hier. Aber nochmal ganz kurz zu der Sache, dass es in jeder anderen Stadt und zu jedem anderen Moment auch passen könnte. Manchmal ist man ja auch einfach genervt, wenn eine U-Bahn voll ist, oder manchmal ist man auch genervt, wenn man keinen Parkplatz findet, weil so viele Leute komisch geparkt haben. Also St. Pauli hat jetzt nichts besonders Provokantes, wo man sagt, also das, wie du sagst, mit dem Sternesong, das kann ich nicht sagen. St. Pauli ist ein toller, sehr lebendiger Stadtteil und das bringt Spaß hier zu sein.
Gut, wir haben natürlich hier auch auf der Elbseite, zwischen Davidwache und den tanzenden Türmen, haben wir natürlich auch noch einen besonderen Status auf der Reeperbahn. Also es ist ja schon sehr, sehr seriös, ne? Sehr ordentlich.
Das ist die seriösere Seite als die Seite Richtung
Nobis. Als der Hans-Albers-Platz, ja, sag ich mal. Mhm. Da passt die Wache auch auf. Also ja, hier passiert gar nichts. Also hier brauche ich wirklich keine Angst haben.
Wir sind insofern ja auch gar nicht so gefordert, weil wie gesagt, ist die Theaterseite, es fängt mit der Davidwache an, dann kommt das St. Pauli-Theater, dann kommen die Tivoli-Schmidt-Geschichten, dann sind wir eingerahmt vom Docks. Dann kommt etwas später noch das Panoptikum. Ja. Und dann natürlich da, wo die Musicals stattfinden, das Operettenhaus. Und hier auf dieser Seite ist es nicht so, dass die Junggesellinnen und Junggesellen hier mit ihren Bollerwagen und in Verkleidungen die Läden reinfallen und sich vor Freude übergeben. So ist das
die
nicht.
Die kamen noch mal so einen Junggesellenabschied hoch, aber die konnten nicht einsehen, sahen nur, dass es irgendwie gut gefüllt war, haben schön den Eintritt bezahlt und dann war da ein Klavierkonzert.
Ja. Und Eintritt kann man nicht erstatten bei sowas, das würde Unglück bringen. Wir haben da an die bevorstehende Ehe gedacht und wollten da nicht dazwischen
kommen. Das wäre unverantwortlich.
Ja. Die durften das dann vertrinken.
Ja.
Ja. Gut, das sind diese kleinen Geschichten, die einem dann wahrscheinlich auch Freude machen als Clubbesitzer. Eine kleine Frage hätte ich an euch, die schließt so ein bisschen an, wie man die Stadt erlebt. Wenn ihr jetzt, kleines Gedankenspiel, noch 24 Stunden in Hamburg hättet, und ihr müsstet die Stadt dann für längere Zeit verlassen. Was würdet ihr in diesen 24 Stunden in Hamburg treiben, Michi?
Ich würde am Elbstrand sitzen.
Mit einem guten Drink?
Ja, irgendwie mit meiner Freundin oder mit meinen Freunden und mit ein paar mehr. Ich weiß nicht, ich liebe die Elbe. Ich habe ja lange in Eppendorf gewohnt, sehr lange, viel zu lange. Und ich bin in Othmarschen bin ich aufgewachsen, in Blankenese geboren und habe Jahrzehnte in Eppendorf gewohnt. Und wenn ich meine Ruhe haben wollte oder wenn ich irgendwie meinte, irgendwie ich muss hier mal weg, bin ich ja nie an die Alster gefahren. Bin immer an die Elbe gefahren. Und ich sitze da gerne und guck. Das ist auch mein ganz großer Wunsch, dass ich nochmal irgendwann, ich ziehe ja so oft um, ich bin schon 25 Mal umgezogen.
Du auch? Bist du auch schon so oft umgezogen?
Ja. Ja,
krass.
Und,
Nomade.
Aber ich habe noch nie was mit Elbblick gehabt, so. Das ist nochmal mein Wunsch. Und dann, wenn du mich dann nochmal fragen würdest, dann wüsste ich allerdings nicht, was ich dann machen sollte. Ich würde ja bestimmt nicht die letzten 24 Stunden in Hamburg in meiner Wohnung sitzen.
Ich glaube in 2 Jahren mal an, was sich da getan hat, umzugstechnisch.
Genau. Ja, nee, das fällt mir so ein. Also, und ja, eigentlich nur Freunde. Freunde und Elbe.
Jared?
Ich glaube, ich würde es ähnlich machen. Ich würde an die Elbe gehen. Ich liebe die Elbe. Mit der Familie an der Elbe spazieren gehen. Hoffe, der Tag ist sonnig. Würde dann noch ein Stück Kuchen irgendwo essen. Dann würde ich Abendessen beim Chinesen hier um die Ecke bei Nihao, würde mir richtig schön mit Freunden und Familien die Wanne vollhauen, dann hier zu Uwe kommen, besagten Rum aus Paraguay aufmachen und würde den Tag dann hier bei Uwe abschließen.
Bei mir kommt es eigentlich drauf an, ob da, wo ich dann hingehe, nach 24 Stunden und von da würde ich ja dann nicht so bald zurückkommen, ob ich meine Familie dort habe. Und wenn ich jetzt mir überlege, dass meine Familie, sagen wir mal, ich bin relativ häufig in Dänemark, und wenn meine Familie sagt, wir sind jetzt in unserem Haus da in Dänemark und da wollen wir auch 2 Jahre bleiben, dann würde ich das Gleiche machen, was ich an meinem 50. Geburtstag gemacht habe. Da habe ich nämlich 50 Freunde eingeladen. Denen habe ich allen eine Konzertkarte geschickt. Das ist übrigens ein guter Trick, auch eine gute Empfehlung für die Zuhörenden. Wenn man will, dass seine Gäste kommen, dann eine Konzertkarte schicken, dann lassen die sowas nicht verfallen. Und dann sind wir ins Hafenklang gegangen. Da spielt eine meiner Hamburger Lieblingsbands, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Und das war, ich glaube, 2 Tage nach meinem Geburtstag. Glücklicherweise gab das auch ein Live-Mitschnitt sozusagen von diesem Abend, wo, ich bilde mir das ein, auch unsere begeisterten Jubelschrei, unser Applaus auch mit drauf ist. Und das war einfach ein geiler Abend. Da haben wir uns da an diesem Kran getroffen vor der Haifischbar, erstmal ein paar Dosenbier getrunken und dann aufs Konzert und danach noch in die Washing-Bar. Und also besser, ich habe meinen Geburtstag noch nie so gut gefeiert. Wirklich, ich hatte damals überlegt, wie viele Leute lädst du ein? Es hätte auch ein paar mehr sein können, aber meine Mutter, die sagte oder hat immer gesagt, du darfst so viele Leute, das war jetzt Kindergeburtstagzeit, einladen, wie alt du bist, mit 6, 6, mit 7, 7, mit 8.
Das kenne ich auch noch, das Spiel.
Und da hat meine Freundin gesagt, ja, lad doch 50 Leute ein. Und da, das war toll. Und die kamen wirklich aus ganz Deutschland oder teilweise auch nicht aus Deutschland, aus anderen Ländern. Und es war ein richtig geiler Abend. Und das würde ich machen. Das würde ich übrigens auch, ohne dass ich jetzt wegfahre, gerne mal wieder machen.
Du hättest ja einen Ort, wo sie auf jeden Fall ein Konzert sehen können.
Stimmt.
Damit schauen wir nochmal in die Glaskugel. Dieser Podcast wird erscheinen am 15. April. Gibt es ab dem 15. April Events, Konzerte, wo ihr sagt, das wird großartig. Euren Geburtstag habt ihr dann ja, glaube ich, schon hinter euch, ne? Den jährlichen.
Also du meinst den Uwe-Geburtstag.
Mhm. Ja. Die 4 Uwes sind da auf jeden Fall schon im nächsten Lebensjahr sozusagen.
Ja, na, ich nicht. Ich habe im Mai Geburtstag. Mhm. Aber das würde ja für den April jetzt, also obwohl als Ausblick ja doch. Ja, vielleicht feiere ich meinen Geburtstag, das könnte ich ja mal machen. Oder aber irgendwas anderes. Man kann bei Insta unter Uwe Reeperbahn immer nachgucken. Mhm. Da versuchen wir auch regelmäßig dafür zu sorgen, dass das auch dann da steht, was hier passiert. Aber so ganz genau aus dem Kopf weiß ich es jetzt
ja nicht. Doch, ich glaube, wir haben am Montag, den 17. haben wir AJ Redchild.
Ist aber, wann kommt das nochmal raus hier? Am
15. April.
Ja, also das ist wirklich ein ganz geiler Tipp. AJ Redchild, den kennt man vom Mojam, der macht im Mojo Café so mega geile Veranstaltung. Mhm. Mit Live-Acts und MCs und da sind dann auch Tänzerinnen und Tänzer da. Also diese ganze Kultur wird da so großartig abgefeiert. AJ, ein anderer Tipp, ist auch gerade im Hamptons bei, Hamptons heißt das ja gar nicht, Hamilton. Hamptons ist wieder was anderes. Hamilton hier im Operettenhaus, ein tolles Musical, da spielt er auch mit. Und der hat gesagt, Olli, was hältst du davon, wenn wir am 17. April, ich glaube, das ist sogar ein Montag, oder?
Das ist ein Montag, ja, ja.
Dann habe ich auch gesagt, sag mal, Montag? Ja, meine, es gibt so gut wie gar nichts. Und die Leute, die montags auch rausgehen wollen, die gibt es und die kenne ich. Und hinterher, meinte, etwas später, kommen dann auch noch die ganzen Musical-Leute, weil die haben montags nämlich ihren freien Tag. Und genau, das könnte ich jetzt schon mal so empfehlen. Das wird bestimmt richtig, richtig genial. So ein bisschen in der Art wie Disco oder Funk, auch ein Format, was wir hier haben, wo wir immer so DJ und Live-Musik miteinander kombinieren. Das bringt Spaß.
Und auf jeden Fall, wenn es dann langsam wärmer wird, hier kann man auf jeden Fall auch im Sommer mal vorbeischauen. Wir wissen, sonst ist Club ja im Sommer immer ein bisschen schwierig. Das Problem habt ihr ja nicht.
Nein, wir könnten ja hier auch die Front vorne aufmachen, die Tür sozusagen. Mhm. Und dann kommt hier frische Luft rein und man kann auf dem Balkon stehen und auf die Bühne schauen. Man ist einfach genial.
Mir fällt übrigens doch noch was ein jetzt. Und zwar Marvin Brooks, das ist ein toller Musiker und der hat hier eine Release-Party für eine neue Scheibe. Die sind eigentlich aus Berlin und haben gefragt, ob sie hier in Hamburg zu Uwe kommen können. Und die sind am 20. April, also es passt auf wie Faust aufs Auge. Und ich glaube, das geht dann abends so um 20 Uhr oder so los. Aber auch das schreibe ich dann noch bei Insta hin, dass man sich das angucken kann. Aber Marvin Brooks, den kann man jetzt schon mal googeln und da kann man sich schon mal in Stimmung bringen, meine Damen und Herren. Und bevor wir jetzt in die Werbung kommen, sage ich, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht heute und wir sehen uns hoffentlich ganz bald bei Uwe.
Seemannsgarn hinter der Flimmerfassade. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich schon, auch wenn fast alle vor Ort ein bisschen vergrippt waren und wir in dicken Jacken da saßen. Wenn ihr die Jungs nicht nur hören, sondern auch sehen mögt, findet ihr mehr über sie in der Hamburger Ausgabe Nummer 58. Die neue Ausgabe erscheint übrigens am 5. Mai. Schwanenhaft geht es dazu und unterirdisch. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei den Uwes fürs Mitmachen, bei Postproducer Stefan Enrichkeit, bei Laura Matamorisch, die das Cover-Artwork stilsicher verantwortet, und beim gesamten der Hamburger Team. Und bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören, für euren Support. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn am besten, damit ihr keine Folge verpasst. Empfehlt ihn euren Freunden und schenkt uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es geht, eine sehr gute Bewertung. Danke. Wenn ihr Vorschläge und Anregungen habt, sendet diese gerne an redaktion@derhamburger.info. Wir hören uns am 15. Mai wieder. Dann sprechen wir mit der Musikerin, Kabarettistin und Gewinnerin des Deutschen Kleinkunstpreises 2022, Katie Freudenschuss, über ihren Weg nach Hamburg und auf die Bühne, über Salzteigherbergen, Hundeliebe und Musikzimmer beim Arbeitsamt. Wird richtig gut. Bleibt gesund und ahoi, eure Regine samt Hamburger Crew.